Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
In den Landschaften der Lüge beschrieb der DDR-Schriftsteller und Bürgerrechtler Jürgen Fuchs 1991 eindringlich die psychischen Folgen von Unterdrückung und Gewaltherrschaft durch das SED-Regime. Landschaften der Verfolgung, so heißt einer der aktuellen DDR-Forschungsverbünde. Dazu gehören die Berliner Humboldt-Universität, die Viadrina-Universität Frankfurt-Oder, die Charité und die Gedenkstätte Hohenschönhausen. Gemeinsam untersuchen die Forscher, wie sich die Repressionen in der DDR im Laufe der Zeit verändert und welche Folgen sie bis heute haben. In der vergangenen Woche organisierte der Forschungsverbund an der Berliner Humboldt-Universität eine Tagung unter dem Titel »Disziplinieren und Strafen – politische Repression in der DDR und anderen sozialistischen Diktaturen«. Isabel Fanrich-Lautenschläger war für uns dabei.
Repressionen finden an konkreten und sehr unterschiedlichen Orten statt. Das deutet der Name des Forschungsverbundes Landschaften der Verfolgung an. Hier wird untersucht, wie Unterdrückung und Gewalt sich im Laufe der DDR-Zeit verändert haben, sagt dessen Sprecher Professor Jörg Baberowski, auch mit Blick auf die anderen sozialistischen Staaten.
Wie sich autoritäre Diktaturen in autoritäre Regime verwandeln, wie Repressionen verrechtlicht wird, wie Erwartungssicherheit und Ordnungssicherheit hergestellt wird, die dazu führt, dass die meisten Menschen freiwillig gehorchen, weil der Ordnungswert am Ende doch wichtiger ist als die freie Meinungsäußerung und weil man weiß, es trifft immer nur die anderen, wenn man selbst den Mund hält. Dann versuchen wir, die Repression in einen osteuropäischen Zusammenhang zu stellen, um deutlich zu machen, dass man die Eigentlichkeit der DDR-Repression gar nicht versteht, wenn man nicht einen Blick auf die anderen Länder wirft, in denen sich Repression oft auf ganz andere Weise vollzog.
Wodurch werden Diktaturen stabil, fragt der Historiker der Berliner Humboldt-Universität. Machthaber können auf Terror dann verzichten, wenn es ihnen gelingt, in der Bevölkerung etwa durch Konsumangebote Loyalität zu erzeugen. Das sei 1945 ganz anders gewesen, als die sowjetische Geheimpolizei noch vor Gründung der DDR Menschen willkürlich aus ihren Wohnungen abholte, sie erschoss oder in die Sowjetunion deportierte.
Eine Erfahrung einer Gewalt, wo die Markierung der Opfer nicht so eindeutig war. Dass also Menschen in das große Getriebe der Gewalt hineinkamen, ohne dass sie wussten, was da passierte. Und das veränderte sich ja nun auch in der DDR. Das nahm ja irgendwann einen rechtlichen Rahmen an.
Trotzdem musste, wer in der DDR Kritik übte oder sich unangepasst verhielt, mit staatlicher Verfolgung rechnen. Bis heute ist die Zahl der politischen Häftlinge unklar und schwankt je nach Auslegung zwischen 150.000 und 300.000. Teil der Arbeit des Forschungsverbundes ist es nun, an der Gedenkstätte Hohenschönhausen eine Datenbank zu erstellen. Die Wissenschaftler wollen mit Hilfe von Stasi und Gerichtsakten präziser bestimmen, wie viele Menschen zwischen 1945 und 1989 aus politischen Gründen ins Gefängnis kamen, aus welchen Regionen in der DDR sie stammten und welche Berufsgruppen besonders betroffen waren. Dafür muss zunächst die umstrittene Frage geklärt werden, was ein politischer Häftling ist, sagt Dr. Michael Schäbitz, Projektleiter in Hohenschönhausen.
Die einen sagen, das sind nur die, die tatsächlich Widerstand geleistet haben, die eine politische Intention mit dem verfolgt haben, was sie getan haben. Wir und auch viele andere würden diesen Begriff wesentlich weiter fassen. Für uns entscheidend ist die Verfolgungsintention des Staates, wen die DDR sozusagen als politischen Feind angesehen hat. Zum Beispiel für uns sind alle, die versucht haben, in den Westen zu fliehen, also Paragraph 213, Republikflucht, sind für uns sozusagen politische Häftlinge.
Dass in den 50er Jahren Bagatelldelikte wie das Stehlen von 2 Zigarettenschachteln mit 1 Jahr Zuchthaus bestraft wurden, habe dazu gedient, Menschen zu disziplinieren, sagt Schäbitz. Mithilfe bestimmter Paragraphen, die etwa Zusammenrottung, asoziales Verhalten oder Rauditum, so die Bezeichnungen, unter Strafe stellten, wurden Menschen kriminalisiert. Bei mehreren 10.000 sei dies gezielt geschehen, so der Historiker.
Gerade in den 50er Jahren hat man auch diese massenhafte Kriminalisierung, um die Leute zu enteignen. Das fängt bei irgendwelchen kleinen Hotels, Pensionen an, über Handwerksbetriebe, über Selbstständige, bis hin zu Bauern, die sich weigerten, in die LPGs zu gehen. Und das ist ein Grund, warum so viele bis 61 in den Westen gegangen sind, weil sie ihre Existenzgrundlage bedroht gesehen haben.
Die politische Verfolgung ging damit einher, planmäßig Angst zu erzeugen. Die sogenannte Gründergeneration der DDR hatte im Moskauer Exil die Zeit des großen Terrors 1937 und die damit einhergehende Angst selbst erlebt, erzählt Markus Mirschel. Diese Erfahrung habe sie ebenso mitgebracht wie die Kenntnis von Mechanismen zur Angsterzeugung, etwa Schauprozesse oder das öffentliche Verlesen der Namen derjenigen, die verhaftet wurden.
Also es ist auf jeden Fall eine Arbeitshypothese, dass eine biografisch bedingte Angst ist, die in der Gründungsphase der DDR, SPZ, maßgeblich mit für die Angstszenarien verantwortlich war. Diese hat sich später über einen Generationswechsel natürlich verändert. Ich gehe davon aus, dass es von einer biografisch basierenden Angst zu einer akademisierten Angst kommt, dass sich an der juristischen Hochschule in Potsdam dezidiert mit diesem Thema auseinandergesetzt wurde.
Der sozialistische Staat wollte in den 1970er Jahren im In- und Ausland anerkannt werden und deshalb musste die Stasi-Hochschule in Potsdam subtilere Formen der Angsterzeugung, etwa durch Gerüchte streuen und Isolieren eines Menschen, entwickeln. Der promovierte Historiker hofft außerdem, aus den Akten zu erfahren, welche Strategien der sowjetische Geheimdienst KGB im Lauf der Zeit entwickelte und wie er sich auch in der späten DDR mit der Stasi darüber austauschte. Bei Landschaften der Verfolgung geht es wie in den anderen DDR-Forschungsverbünden darum, das, was bisher erforscht wurde, zu vertiefen. Zum Beispiel die gesundheitlichen Folgen von politischer Unterdrückung oder das DDR-Rechtssystem und dessen Auswirkungen über 1989-90 hinaus. Christian Boos.
Wir haben einerseits Agrarfragen, da geht es um die Enteignung von Grund und Boden, aber auch die Zuteilungsproblematik an Neubauern, was ja bis heute für viel Konfliktstoff sorgt, dass Leute sich nicht sicher sind, ob ihnen der Boden nur gehört oder nicht. Die Kollektivierung in der Landwirtschaft, aber auch die Enteignung in anderen gesellschaftlichen Bereichen. Natürlich politische Strafrecht, Strafverfolgung spielt eine ganz große Rolle. Und dann wollen wir uns in der ganzen Fläche einfach nochmal angucken, was gehört eigentlich zum politischen Unrecht dazu im juristischen Sinne.
Welches Unrecht ist zur DDR-Zeit geschehen? Wie wurden die Betroffenen nach der Wiedervereinigung dafür entschädigt? Und wie empfinden sie das? Diesen drei Fragen will der Historiker mit weiteren Wissenschaftlern der Viadrina-Universität in Frankfurt-Oder auf den Grund gehen. Dazu wollen sie eine repräsentative Umfrage starten, erzählt Christian Boos. Denn es geht bei diesen Fragen um alles andere als um abstrakte Fälle.
Wenn jemand seinen Hof verloren hat, weil er zur LPG zugeschlagen worden ist, gab es dafür Regelungen. Und da sind ja auch Protokolle erstellt worden und die muss man sich erstmal ansehen und verstehen. Wenn dem eine Kuh weggenommen worden ist, ist das anständig protokolliert worden, ja oder nein? Und dann muss man eben sehen, was ist 1990 passiert? Wie hat Herr Modrow, dann Herr de Maizière und schließlich die Bundesregierung das geregelt, dass das rückabgewickelt wird, wie die Leute entschädigt werden? Und hat das dann eben auch geklappt?